Gründe und Grenzen von Zeit- und Selbstmanagement. Warum lohnt sich die Beschäftigung mit diesem Thema, aber auch auf welche Grenzen kann ich da stoßen? Darum soll es heute gehen. Tea Time Berlin, der Podcast für Zeit- und Selbstmanagement, Ordnung, Selbstbestimmung und Struktur, garniert mit einer Prise Achtsamkeit und aufgefüllt mit einem ordentlichen Schluck Selbstliebe. Mein Name ist Thea und jetzt geht's los. Da sind wir wieder. Tea Time ist zurück in einem neuen Jahr. Willkommen 2022. Möge alles ein bisschen besser und ein bisschen anders werden als in den letzten 2 Jahren. Ihr wisst, wovon ich rede. Ich werde es nicht weiter ausführen. Also, ich bin nach einer längeren Pause wieder zurück. Das war ein wenig anders geplant. Tatsächlich war es nichts anderes als schlichtweg ein Planungsfehler, der dazu führte, dass ich tatsächlich keine Kapazitäten mehr hatte, auch nur irgendetwas für Tea Time zu machen. Der Grund war einfach, ich hatte einen sehr großen Auftrag im November, um die 30 Veranstaltungen für einen größeren Kunden. Und in meiner kleinen Naivität dachte ich, ach herrlich, die Veranstaltungen gehen immer von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Das ist ja super, dann bin ich sozusagen mit dem Gröbsten um 14.30 Uhr durch, dann mache ich eine halbe Stunde Pause und dann habe ich ja quasi noch den ganzen Nachmittag, um irgendwie andere Dinge zu tun, zum Beispiel Podcast-Folgen aufnehmen oder mal die Webseite ein bisschen aufzuräumen. Aber was ich komplett ignoriert habe, ist den Faktor Energie. Und wir lernen wieder, es bringt nichts, sich nur mit dem Thema Zeit zu beschäftigen. Man muss sich auch mit dem Thema Energie auseinandersetzen, weil, was ich wirklich komplett unterschätzt hatte, war, dass diese Veranstaltungen mir so viel Energie geraubt haben oder so viel Energie einfach beansprucht haben, dass ich zwar trotzdem um 14.30 Uhr fertig war, aber dann einfach in Embryonalstellung in der Ecke gelegen habe und einfach nichts mehr tun konnte. Einfach gar nichts mehr, außer vielleicht noch irgendwie eine Pizza für mein Kind in den Ofen zu schieben. Das war's dann aber auch. Also, leichte Fehlplanung. Ich habe meine Lektion gelernt, ihr hoffentlich auch. Und jetzt geht's aber mit neuen Energien und neuen Ideen in dieses neue Jahr einfach hinein, weil hinter mir liegt jetzt auch eine 4-wöchige komplette Auszeit. Ich war auch 2 Wochen draußen auf dem Land irgendwie mit Spazierengehen, Lesen, Kochen, Backen, Saunagänge und solche ganzen Dinge. Also ich bin guter Dinge und voller Ideen, um jetzt wirklich hier loszulegen. Und wenn du den Newsletter abonniert hast, dann hast du es auf jeden Fall schon gesehen. Ich habe trotzdem schon ein bisschen was für Tea Time gemacht, nämlich geschrieben. Ich kann ja da draußen auf dem Land keine Podcast-Folgen aufnehmen, zumindest auch nicht hochladen. Dafür reicht unsere Internetverbindung da nicht aus. Aber ich habe geschrieben, ich habe über E-Mail-Management und Kalenderpflege und auch über Jahresplanung ein paar Blog-Einträge auf der Webseite hinterlassen, also alles ausführlich beschrieben, auch mit ein paar PDFs zum Runterladen und Grafiken und ausführlichen Anleitungen. Also der Blick lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, für dich. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere gerne auch den Newsletter unter www.teatime.berlin/newsletter, da einfach eintragen. Und dann kriegst du immer einmal im Monat von mir eine Übersicht von allen Dingen, die sich so getan haben. Also neue Podcast-Folgen, neue Blog-Einträge, neue Werkzeuge, die ich online gestellt habe und. Und letzter kleiner interner Hinweis, ich habe auch zum Jahresende versucht, meinen YouTube-Kanal umziehen zu lassen, wegen irgendwie neuer Name und es wäre jetzt zu kompliziert, das alles zu erklären. Es war auch generell sehr kompliziert und das Ergebnis war, dass mein YouTube-Kanal nicht umgezogen ist, sondern leider gelöscht wurde. Und das lässt sich auch nicht wieder rückgängig machen. Das heißt, alle Podcast-Folgen, die es auch als Video gab, das ist weg. Und was auch komplett weg ist, ist der vollständige Hamsterrad-Kurs. Also die ganzen Videos dazu raus aus dem Hamsterrad, die sind auch alle weg. Und dann habe ich mich mal eine Weile drüber geärgert und dann aber auch einfach gesagt, na gut, es ist einfach dann vielleicht auch ein Signal, alles mal vielleicht ein bisschen anders zu machen und ein bisschen neu zu machen. Und das ist jetzt auch so auf der Webseite und baut sich langsam auch aus. Das heißt, alle Dinge, die du vielleicht aus dem Hamsterradkurs kennst und jetzt vermisst oder so, die wird's in absehbarer Zeit dann auch direkt auf der Webseite geben unter Werkzeuge und auch nicht mehr passwortgeschützt, sondern für alle irgendwie einfach so zugreifbar ohne irgendwelche Anmeldung oder sonst irgendwas. Und in dem Zuge habe ich auch die Kommentarfunktion jetzt mal bei meiner Webseite ein bisschen aktualisiert. Das heißt, du musst dich auch nicht mehr anmelden, um Kommentare unter die Artikel zu schreiben, sondern kannst das einfach als Gast tun. Und dann heißt du zwar irgendwie Gast 7825, aber ist ja wurscht. Also auf jeden Fall ist es jetzt sehr viel leichter und einfacher, unter einzelne Podcast-Folgen beziehungsweise Blogartikel, Werkzeuge und so weiter einen Kommentar zu hinterlassen. Das heißt, da kannst du mir auch Fragen stellen oder auch Dinge mit mir diskutieren. Das ist jetzt alles sehr viel einfacher. Ja. Also Blick auf die Webseite lohnt sich auf jeden Fall ab sofort wieder regelmäßig und auch das Abo für den Newsletter kann ich dir nur dringend ans Herz legen. So, das war's mit internem Gequatsche. Wir legen los, aber auch in diesem Jahr ist es wie auch in den vergangenen Jahren, bevor wir so richtig loslegen und ins Thema einsteigen, machen wir gemeinsam einen Ali. Ich schenke dir eine kleine Pause, nutze sie, um neue Energie und Fokus zu tanken. Wir machen gemeinsam einen Ali, also lehn dich entspannt zurück, schließ gemeinsam mit mir die Augen oder such dir einen Blick aus dem Fenster oder auf ein schönes Foto. Schau irgendwo hin, wo du was Schönes, Entspannendes siehst. Und dann atme mal gemeinsam mit mir einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Tief durch die Nase einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk diesem neuen Jahr ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also Gründe und Grenzen für die Beschäftigung mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement. Und ich mache das nicht ganz uneigennützig, dass ich in dieser Folge darüber spreche, einfach aus dem Grund, weil ich immer wieder sowohl von Unternehmen als auch von einzelnen Privatpersonen Anfragen bekomme, wo ich merke, dass sozusagen die Erwartungen, die dann sozusagen die andere Seite hat an Zeit- und Selbstmanagement, vielleicht nicht so ganz deckungsgleich sind mit dem, was ich glaube, auch bieten zu können. Ne? Also das heißt, wir betreiben hier mal heute ein bisschen Erwartungsmanagement und ich ziehe das Thema mal von hinten auf. Wir sprechen zuerst mal über die Grenzen. Und dann am Ende gebe ich dir eine kleine Übung mit auf den Weg. Da geht es dann um die Gründe, dass du mal für dich rausarbeitest, warum macht das eigentlich für dich Sinn, sich mit dem Thema Zeit- und Selbstmanagement sich damit zu beschäftigen. So, also Zeit- und Selbstmanagement. Was ist das eigentlich? Viele haben so immer die Vorstellung davon, dass Zeit- und Selbstmanagement einfach heißt, ne, ich lerne irgendwie gut Prioritäten zu setzen und gute To-Do-Listen zu schreiben und das war's dann. Ja, das ist auch ein Bereich von Zeit- und Selbstmanagement, aber es ist ja nicht nur Zeitmanagement, sondern auch Selbstmanagement und ich werde auch nicht müde, wie heute auch schon eingangs zu betonen, dass es nicht nur um den Faktor Zeit geht, sondern dass wir uns um viele, viele andere Dinge auch kümmern müssen, zum Beispiel das ganze Thema Energie. Also das ist ein großes, umfangreiches Thema, ein Themenkomplex, deshalb kann man da auch jahrelang zu Podcast-Folgen machen. Und ich würde das Ganze gerne mal aufziehen an einem hoffentlich für dich sehr nachvollziehbaren, einfachen Beispiel, nämlich einem Kellner. Ne? Wir betrachten jetzt einfach mal für die nächsten Minuten immer mal wieder einen Kellner, weil ich glaube, dass da irgendwie das relativ gut deutlich wird, was ich meine. So, wir nehmen einfach mal an, wir haben eine Gastwirtschaft. Ne? Ich komme gerade frisch vom Land, deshalb habe ich so komische Wörter drauf. Also wir haben ein, sagen wir mal, Restaurant, eine Gastwirtschaft, ein Ausflugslokal, was auch immer. Und haben dort einen Kellner, der also dafür verantwortlich ist, die Getränke zu den Gästen an den Tisch zu bringen. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, der hat vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen, ist sein erster Job irgendwie als Kellner. Und wir beobachten also, wie der zur Bar geht, dort dem Barmann oder der Barfrau die Bestellung rübergibt und dann eben die Getränke zum Tisch bringt. Aber er trägt jeweils immer nur in einer Hand ein Glas und läuft also dann mit zwei Gläsern von der Bar zum Tisch und dann wieder zurück. Und dann holt er die nächsten Gläser und so weiter. Und wir stellen irgendwann fest, und der Kellner sicherlich auch, er kommt nicht hinterher. Also die Gäste sitzen am Tisch und warten irgendwie auf ihre Getränke. Nichts kommt irgendwie rechtzeitig an. Er kann auch dann die Bestellung nicht mehr rechtzeitig aufnehmen und. Also wir sehen schon, hier gibt es durchaus was zu tun im Bereich Zeit- und Selbstmanagement. Ne? So, und das Ganze kannst du natürlich auch auf jeden anderen Job letztendlich irgendwie übertragen. Aber wie gesagt, ich glaube, an dem Beispiel wird relativ klar einfach, was ich einfach meine. So, also. Was kann ich jetzt tun? Viele Chefs tendieren in so einer Situation dazu, dann einfach zu sagen, lauf halt schneller. Das muss alles schneller gehen. Und ja, natürlich kann unser Kellner, wir nennen ihn mal Harry, unser lieber Kellner Harry kann natürlich damit vielleicht ein bisschen irgendwie was wegmachen an Wartezeiten bei den Gästen, indem er schneller läuft. Aber wir werden sehr schnell feststellen, das hat natürlich irgendwie seine Grenzen. Zumal auch je schneller Harry läuft, desto fehleranfälliger werden natürlich auch seine Arbeitsergebnisse, weil dann verschüttet er vielleicht hier mal und da was, dann übersieht er vielleicht irgendwie eine Bestellung, dann liefert er die falsche Bestellung an den falschen Tisch oder was auch immer. Also Tempo einfach erhöhen kann ein bisschen was bringen, aber da kommen wir sehr, sehr schnell irgendwie an Grenzen. So, und was wir dann sehr schnell machen, beziehungsweise was so als Kernbereich des Zeit- und Selbstmanagements dann auch gesehen wird, wo Organisationen natürlich auch immer wieder versuchen ranzugehen, ist, dass wir die Effizienz und Effektivität einfach versuchen zu erhöhen. So, und da ist das Erste, was wir wissen müssen, was wir verstehen müssen, ist, dass Effizienz und Effektivität nicht die gleichen Dinge sind, auch wenn die immer gerne so als Wortpaar Hand in Hand irgendwie daherkommen. Also was meint Effizienz und Effektivität? Effizienz ist einmal die Dinge richtig zu tun. Und Effektivität meint, die richtigen Dinge zu tun. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Harry, unserem kleinen Kellner, dann heißt das einfach, wenn wir Harry zum Beispiel zeigen, dass man auch mehr als ein Glas in einer Hand halten kann, wenn wir ihm ein Tablett vielleicht organisieren, wenn wir ihn zu einem Lehrgang schicken, wo er lernt, mehrere Gläser oder Teller oder was auch immer gleichzeitig zu transportieren, dann wird er effizienter, weil er tut die Dinge dann richtig. Damit wird er insgesamt natürlich auch schneller, ohne aber eben, dass er dann unter Umständen irgendwie anfängt, irgendwie alles Mögliche zu verschütten, weil er einfach zu schnell rennt. Er wird einfach effizienter. Das heißt also, wenn Harry statt zwei Gläser mit einem Gang acht Gläser transportiert oder sogar zehn, dann ist das auf jeden Fall sehr viel effizienter. Es ist aber auch schon, wenn Harry nur zwei Gläser von A nach B trägt, vielleicht nicht effizient, aber es ist effektiv, weil das ist der Job, wofür wir Harry eingestellt haben. Und das ist seine Aufgabe. Dafür wird er bezahlt. Er tut die richtigen Dinge. Also Effektivität heißt, die richtigen Dinge zu tun. Und Effizienz heißt, diese Dinge, diese richtigen Dinge auch richtig zu tun. Das ist sozusagen der Unterschied. Und der große Fehler, der ganz oft gemacht wird, ist, gerade in Organisationen oder auch wenn du selber dich mit deinem Zeit- und Selbstmanagement beschäftigst, ist, dass wir nur am Hebel der Effizienz rumfuhrwerken, dass wir versuchen, irgendwie alles noch besser, noch optimierter, noch schneller, noch irgendwie automatisierter und so weiter zu tun, also möglichst effizient werden. Auch die meisten Organisationen sind bei solchen Aktionen oder bei solchen Sachen immer auf Effizienzoptimierung oder auf Effizienzvergrößerung ausgerichtet. Ne? Da geht es dann um Prozessoptimierung und dann wird noch eine Software irgendwie dazwischen geschaltet und die Mitarbeiter geschult und bla 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 bla. Da geht es dann immer wirklich um die Effizienzsteigerung. Was aber ganz oft vergessen wird, ist die Effektivität. Und das ist sehr viel schwieriger auch, weil es dafür, ich sag mal, weniger Rezepte und Methoden einfach gibt, weil da geht's darum, einfach den Schritt mal zurückzumachen und sich anzuschauen, was sind eigentlich wirklich meine Kernaufgaben? Wofür bin ich hier? Was sind die eigentlichen Ziele meiner Rolle, meiner Position, da sozusagen hinzuschauen? Und das eben auch in größeren Teams immer wieder regelmäßig zu machen, in Organisationen zu machen. Und dadurch, dass sich einfach heutzutage natürlich auch Jobs immer stärker einfach weiterentwickeln, ne? Und wir selten nach irgendwie einem Jahr auf einer Position noch die gleichen Dinge tun, die wir am ersten Arbeitstag gemacht haben. Ne? Dann kommt nochmal hier noch ein Projekt dazu, dann kommt nochmal hier irgendwie, schleichen sich so einzelne Dinge irgendwie rein. Das ist relativ schwierig und da ist wirklich einfach eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, einfach da regelmäßig immer und immer wieder hinzuschauen. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich in Seminaren als allererstes mache, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie setze ich eigentlich gut Prioritäten, wie kann man eigentlich gut Prioritäten setzen, als allererstes mal sich darüber im Klaren zu sein, welche einzelnen Rollen habe ich eigentlich in meinem Privatleben, in meinem Arbeitsleben und welche Aufgaben, Ziele, Verantwortlichkeiten hängen an diesen Rollen. Weil wenn ich mir darüber nicht klar bin und sozusagen für meine eigene Effektivität sorge, dann muss ich mich mit dem Thema Effizienz gar nicht irgendwie erst beschäftigen. Weil wenn ich die ganze Zeit die falschen Dinge tue, aber diese sehr effizient, bringt mir das am Ende auch nichts. Das ist ungefähr so, als würde unser Harry zum Beispiel ständig irgendwie den Bartresen aufräumen und dekorieren. Das kann er auf eine höchst effiziente Art und Weise machen. Ganz zack, 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 mit der einen Hand wird der Tresen irgendwie gewischt, mit der anderen Hand stellt er schon irgendwie die Nüsschengläser und Blümchen hin. Das kann wahnsinnig effizient sein, ist aber in dem Fall für ihn nicht effektiv, weil das ist nicht seine Aufgabe. Die Gäste sitzen trotzdem dann rum und haben nichts zu trinken. Also du siehst, es ist ein großer Bereich, da können wir ganz, ganz viel tun. Da geht es nicht nur darum, Harry beizubringen, schneller zu laufen, sondern da können wir mit Werkzeugen wie beispielsweise im Tablett, mit Schulungen, mit Optimierung und so weiter ganz viel im Bereich der Effizienz einfach tun. Und das ist, wie gesagt, einer der wichtigsten und Kern, nein, nicht der wichtigsten, aber ist einer der großen Kernbereiche natürlich von Zeit- und Selbstmanagement. Und das ist sehr, sehr vielfältig. Da geht es nicht nur darum, wie gesagt, Prioritäten zu setzen und schneller zu rennen. Aber es geht eben auch darum, die Effektivität einfach auch im Blick zu haben. Was sind eigentlich meine Aufgaben? Was sind meine Ziele? Und da immer und immer wieder hinzuschauen. So, das ist der eine große Bereich und der wird natürlich durch einen zweiten Bereich natürlich auch im Bereich Zeit- und Selbstmanagement ergänzt. Und da geht es eher, sage ich mal, um die weicheren Faktoren. Da geht es um solche Sachen wie Bedürfnisse, Motivation, Sinn, Spaß, solche ganzen Dinge. Auch das ist ganz, ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen und eben das Thema nicht darauf zu reduzieren auf Effizienz und Effektivität, sondern eben auch das große Ganze oder ich sag mal, das die Lebensaspekte einfach auch noch mit drin zu haben. Weil wenn dir Spaß, wenn dir Motivation, wenn dir Sinn und all diese Dinge einfach fehlen, wirst du auch mit einem optimierten, effizienten, effektiven System nicht wirklich weit kommen. Also auch damit gilt es sich einfach wirklich sehr viel und sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und das mache ich ja auch immer wieder in einzelnen Podcast-Folgen, darum wird es auch in einzelnen Artikeln gehen. Aber auch das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Einfach mal Harry zu fragen, bist du eigentlich gerne Kellner, ne? Und magst du das? Oder auch sich mal zum Beispiel mit ihm auseinanderzusetzen darüber, was glaubst du eigentlich ist deine Aufgabe? Ist deine Aufgabe, definierst du deine Aufgabe als Getränke von A nach B zu tragen? Oder definierst du deine Aufgabe als ich bereite Menschen einen wunderbaren, tollen, lustigen Abend? Und schaffe dafür sozusagen den Rahmen und verstehe mich eher als Gastgeber, als Getränketransporteur oder so. Ne? Also das sind auch alles Dinge, die in diesen ganzen Bereich Zeit- und Selbstmanagement reinfallen. Das ganze Thema natürlich auch Balance, Achtsamkeit, Energie, ne? Also auch um solche ganzen Sachen. Also du siehst, das Thema ist sehr, 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 sehr groß, sehr, sehr breit und insofern lohnt sich es da einfach hier und da mal sich mit vielen verschiedenen Sachen zu beschäftigen und nicht einfach nur so einen Crashkurs in Sachen Prioritäten setzen zu besuchen, sondern das Ganze wirklich möglichst breit einfach auch zu sehen. Und es ist auch ein Thema, wie so viele Themen im Leben, was auch nie einen Abschluss wirklich findet, ne? Also wie du an meiner kleinen Geschichte aus dem November gelernt hast, auch ich muss immer wieder nachjustieren, neu lernen, Dinge dazunehmen, Dinge nochmal neu optimieren, neu hinterfragen, durchdenken. Also das ist ein Thema, was wir bis zum Tag irgendwie unseres Ablebens, womit wir uns dann wahrscheinlich auch beschäftigen werden. So, also wir haben gesehen, es ist ein sehr großes Thema, es ist ein sehr breites Thema, was aber auch gleichzeitig eine gute Nachricht ist, weil das heißt ja auch, wir haben wahnsinnig viele Hebel und Stellschrauben, an denen wir drehen können, um tatsächlich unser eigenes Zeit- und Selbstmanagement auch zu optimieren. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Das war eine sehr lange Einleitung. Grenzen. Es gibt ein großes beziehungsweise zwei große Aber an dieser Stelle. Zeit- und Selbstmanagement hat einfach Grenzen. So, das Aber Nummer eins lautet, wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Das heißt, wenn wir es jetzt mal auf unser Kellnerbeispiel wieder übertragen, es kann sein, dass wir ganz, ganz viel Harry unterstützen, der beste und motivierteste und glücklichste Kellner der Welt zu werden, der also in der Lage ist, irgendwie 2 oder 4 Tabletten, ihr wisst schon, diese Dinger da, wo man Gläser drauf tut, durch die Welt zu jonglieren und dabei auch noch motiviert und glücklich ist. Und es kann trotzdem passieren, dass wir feststellen, dass Gäste warten müssen und er nicht hinterherkommt. Es gibt einfach einen Punkt, an dem wir bei Harry nichts mehr tun können, nicht mehr sozusagen am Individuum, an uns selbst irgendwie etwas optimieren, verbessern oder verändern können, einfach um irgendwie all diesen vielen Aufgaben, denen wir da sozusagen manchmal auch hinterherrennen, irgendwie um denen Herr zu werden. Es gibt eine Grenze, die ist ganz oft schwer zu erkennen. Da gibt es auch leider nicht irgendwie das die eine Formel, an der man irgendwie das ablesen könnte oder so. Da gilt es einfach sowohl von Organisationsseite, also Unternehmensseite, als auch von dir selbst immer wieder wachsam hinzuschauen, immer wieder sich auch einen Gesamtüberblick zu verschaffen, in welchen Rollen bin ich unterwegs, mit welchen Aufgaben, also hier vor allem nicht nur den Bereich Arbeit zu betrachten, sondern natürlich auch alles, was in deinem privaten Leben auch noch an Aufgaben, Erwartungen und so weiter da kommt. Da immer wieder ganz genau hinzuschauen und einfach auch irgendwann die Reißleine zu ziehen, nämlich an dem Punkt, wenn es einfach zu viel ist. Und wenn es zu viel ist, dann habe ich leider nur noch 2 Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Wenn wir es jetzt wieder auf unser Kellnerbeispiel zurückholen, wenn wir merken, Harry schafft es nicht, alle Gäste rechtzeitig oder zeitnah zu bedienen, dann habe ich irgendwann, wenn ich alle Optimierungspotenziale, wie das immer so schön heißt, irgendwie ausgereizt habe, bei Harry selber, habe ich nur noch die Möglichkeit, an 2 anderen Stellschrauben zu drehen, nämlich entweder einen 2. Kellner einzustellen, also das Personal einfach mein Personalbestand zu vergrößern, zusätzliche Leute zu holen oder von mir aus auch einen Roboter irgendwie zu kaufen, der dann irgendwie noch die Tische beispielsweise abräumt und Harry muss dann nur noch die Getränke bringen und nicht mal die leeren Gläser abholen. Also quasi sozusagen Arbeit irgendwie auf mehrere Schultern zu verteilen. Stellschraube Nummer 1 oder Stellschraube Nummer 2, die Arbeit als solche zu reduzieren. Also das heißt irgendwie jetzt in unserem Fall, den Gastraum zu verkleinern und einfach weniger Gäste in den Gastraum zu lassen. Und das ist ganz oft eine Grenze, die wir selber oder auch Organisationen nicht sehen. Wir sind dabei immer nochmal optimieren und nochmal optimieren und nochmal optimieren, weil sich wahnsinnig davor gescheut wird, irgendwie zu sagen, okay, jetzt müssen wir zusätzliches Personal einstellen oder wir müssen Aufträge ablehnen. Aber diese Grenze gibt es einfach schon deshalb, weil der Tag nun mal nur 24 Stunden hat und auch dein Arbeitstag ja irgendwie eine Grenze haben sollte von 8 Stunden, 6 Stunden, was auch immer sozusagen deine Zahl ist. Aber es gibt eine Kapazitätsgrenze einfach und es ist wahnsinnig wichtig, die frühzeitig zu erkennen, um dann eben nicht aus einer Krise heraus darauf reagieren zu müssen, sondern rechtzeitig entweder zusätzliches Personal oder ich reduziere die Aufgaben, die Projekte, die Aufträge, die Kunden, was auch immer. Und wenn du selbstständig bist, dann ist es umso wichtiger, dass du das selber für dich klar hast, dass du sozusagen für dich auch immer wieder nicht nur die einzelnen Wochen, die einzelnen Tage planst, sondern einfach auch dir wirklich mal das Gesamtjahr anschaust, die Monate anschaust, um einfach zu wissen, wie viel Kapazitäten habe ich? Das ist auch meistens was, was man jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, mit einer einzelnen Rechnung irgendwie beantworten kann. Da gilt es einfach nur immer wieder hinzuschauen und sich daran zu tasten, was kann ich eigentlich irgendwie in einem Monat leisten? Wie viele Kundenanfragen kann ich gleichzeitig bearbeiten? Wie viele Klienten kann ich gleichzeitig versorgen? Wie viele Seminare kann ich gleichzeitig parallel vorbereiten, durchführen, abwickeln und so weiter? Aber da immer und immer wieder einen kontrollierenden Blick zu haben und wenn du selber eben Führungskraft bist, in einer Organisation arbeitest, auch da immer wieder hinzuschauen, ist tatsächlich sozusagen der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vielleicht nicht effektiv oder effizient genug oder sind wir hier einfach wirklich an einer Grenze, wo wir einfach sagen müssen, okay, dann müssen wir entweder den Input sozusagen, also das, was an Aufträgen, an Arbeiten, an Kunden reinkommt, reduzieren oder müssen wir hier einfach wirklich noch zusätzliches Personal einstellen. Das ist sozusagen die eine ganz wichtige große Grenze. Und wenn du auf die Webseite gehst, dann findest du dort zum Beispiel einen sehr ausführlichen Artikel zum Thema Kalenderpflege. Und was ich da sozusagen beschreibe, ist auch das, was ich mit Klienten sehr oft mache, dass ich zum Beispiel mir den Kalender anschaue und dass wir mal den Kalender mit einzelnen Slots blocken. Ne? Also, dass wir zum Beispiel mal rausrechnen, okay, wie viel Zeit braucht eigentlich der Klient oder die Klientin für tatsächliches ruhiges Arbeiten, Abarbeiten von Dingen. Ne? Und dann kommen wir vielleicht auf 10 Stunden die Woche. So, und dann blocken wir an jedem Tag erstmal 2 Stunden rein. Von 10 bis 12 werden da sozusagen irgendwie Terminblocker reingestellt. Und dann rechnen wir noch aus, wie viele Pausenzeiten brauchen wir, wie viel Zeit braucht sie, um auch die E-Mails zu bearbeiten und so weiter. Und dann ist das sozusagen erstmal das Grundgerüst, ne? Und diese einzelnen Blocker kann dann die Klientin natürlich irgendwie auch mal vom Vormittag in den Nachmittag schieben, wenn am Vormittag ein dringender Termin ist und so weiter. Ne? Also man kann dann diese Bausteine quasi irgendwie sehr schön hin und her schieben. Aber die sind erstmal reserviert, um diese Grundarbeitszeiten, die notwendig sind, überhaupt erstmal zur Verfügung zu haben und nicht eben in diesen Punkt zu kommen, wo man sagt so, oh Gott, ich habe so viele Termine, ich komme gar nicht mehr zum Arbeiten. Was natürlich ein bisschen absurd ist, weil natürlich die Termine auch irgendwie zum Arbeiten dazugehören oder nicht nur auch irgendwie, die gehören zum Arbeiten einfach de facto dazu. So, und was dann ganz oft passiert, ist, dass dann die Klientin, wenn sie in ihren Kalender guckt, sagt, aber jetzt ist ja der ganze Kalender schon voll, jetzt habe ich ja gar keine Zeit mehr für Termine, das geht so nicht. Und das ist der Punkt, wo ich einfach sagen muss, ja. Und da stellst du fest, dass es einfach zu viel ist. Ja, wenn ich irgendwie meinen Kalender schon zum Anfang der Woche mit jeweils pro Tag 10 Stunden Meetingzeit vollballere, ist es zu viel. Ne? Also klar, wenn ich sonst nichts tun muss, weil ich irgendwie bezaubernde Assistenten und Assistentinnen habe, die auch noch mein Mailpostfach bearbeiten, meine Rückrufe erledigen und all das, was ich aus den Meetings an Aufgaben erledigen, auch irgendwie übernehmen. Okay, fine. Ne? Also dann ist mein Job vielleicht eben nur in Meetings irgendwie zu sein und dort Rede und Antwort zu stehen. Aber meistens ist es ja so nicht. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um mal zu überprüfen, arbeitest du eigentlich auf Zeitkredit oder planst du wirklich realistisch? Ne? Also, das ist die eine Grenze. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und dann muss ich entweder mir Unterstützung von anderen Menschen, Maschinen, was auch immer holen. Also zusätzlich Personal, Aufgaben abgeben an andere Schultern oder ich muss generell sozusagen das, was an Aufträgen, an Aufgaben reinkommt, reduzieren. Und die zweite Grenze, das zweite große Aber beim Thema Zeit- und Selbstmanagement sind die Verhältnisse. Und da rede ich in der Hauptsache von Führungs- und Unternehmenskultur. Also in welchen wie wird in einer Organisation geführt und welche Kultur gibt es. Letztendlich im Gesundheitsmanagement, im Gesundheits- und Präventionsmanagement, was ich ja auch studiert habe, ich kleines Angeberkind, sprechen wir immer aus von der Kombination aus verhaltens- und verhältnisbasierten Maßnahmen. Ne? Das heißt also, wenn ich Gesundheitsprävention angehe und mentale Gesundheit gehört ja da Gott sei Dank mittlerweile dazu, dann geht es natürlich einerseits immer darum zu schauen, was kann Harry tun und damit er sozusagen nicht so viel Stress hat und uns nicht irgendwie in einen Kellner-Burnout irgendwie rutscht. Ne? Das ist sozusagen, das sind die verhaltensbasierten Maßnahmen. Aber ich muss das Ganze auch immer ergänzen mit verhältnisbasierten Maßnahmen, also Verhältnisse schaffen, damit Harry sozusagen einerseits überhaupt seine Maßnahmen, die er eben verhaltensbedingt macht, dass er die auch tatsächlich, diese Maßnahmen, dass dieses neue Verhalten tatsächlich auch anwenden kann und ich nicht zusätzlich noch weitere störende Faktoren irgendwie da mit reinbringe. Ne? Also das ist ungefähr so, als würde ich sagen, okay, wir müssen mal was zum Thema irgendwie Vorbeugung von Atmungserkrankungen tun und dann mache ich ganz viel in einer Gegend zum Thema irgendwie Rauchentwöhnung, ne? Und dass die alle bitte aufhören irgendwie mit dem Rauchen oder gar nicht erst anfangen. Und parallel dazu baue ich aber irgendwie ein Kohlekraftwerk oder irgendeine Chemiefabrik oder sonst irgendwas neben diese Stadt, ne? Und die ganze Zeit kommen da irgendwie Dämpfe und irgendwie was auch immer da irgendwie hin und ich habe große Smogbelastungen und bla 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 bla. Ne? Also das ist sozusagen, das wäre ziemlich absurd und deshalb ist es immer eben die Kombination aus einerseits verhaltensbasierten Maßnahmen, also was kann das Individuum tun und auf der anderen Seite verhältnisbasierten Maßnahmen, also wie kann ich quasi den Rahmen gestalten, damit eben die einzelnen Individuen auch tatsächlich dann auch diese Maßnahmen ihrem Verhalten sozusagen dementsprechend anpassen können. Und das ist im Bereich der mentalen Gesundheit, im Bereich Stress, im Bereich Zeit- und Selbstmanagement ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der auch ganz oft einfach ignoriert wird beziehungsweise nicht betrachtet wird. Ne? Und dann erlebe ich gerade einzelne SeminarteilnehmerInnen oder Klientinnen, die sozusagen alles tun, um ihr Zeit- und Selbstmanagement irgendwie zu optimieren, zu perfektionieren und da ganz, ganz viel tun und das auch ganz, ganz großartig machen und trotzdem nicht weiterkommen, weil die Verhältnisse einfach nicht stimmen. Und da geht es einfach darum, mal zu schauen, wie hoch ist denn eigentlich der Druck im Unternehmen? Wie willkürlich ist Führung? Wie transparent wird kommuniziert? Ne? Und das sind alles jetzt so Buzzwörter, die irgendwie seit Jahren natürlich irgendwie hier und da und überall irgendwie auftauchen. Aber das hat schon eigentlich sehr, sehr viel Inhalt, auch wenn es meistens ohne Inhalt irgendwie daherkommt. Also was meine ich damit? Man kann es letztendlich auf eine, auch auf einen psychologischen Aspekt mal runterbrechen. Ne? Ich habe ja auch in vielen anderen Folgen schon mal erklärt, dass der Bereich Stress oder das Stressoren etwas sehr, sehr Subjektives sind. Ne? Also so oder wie belastend wir Stressoren empfinden, ist sehr individuell, sehr spezifisch, sehr, sehr subjektiv und hat nicht nur etwas sozusagen mit unserer eigenen Belastbarkeit zu tun, sondern auch mit bestimmten Rahmenbedingungen. Und da sind wir eben bei den berühmten Verhältnissen. Und da gibt es drei Faktoren, die sozusagen mit darüber entscheiden oder drei Hauptfaktoren, die damit darüber entscheiden, als wie belastend ich einen Stressor, also einen Stressfaktor tatsächlich empfinde. Und das ist die Vorhersehbarkeit, die Beeinflussbarkeit und die Erklärbarkeit. Man kann das immer so wunderschön an dem Beispiel Lärm zeigen. Lärm ist ja auch ein Stressor. Und jetzt stell dir mal vor, du liegst abends im Bett und kannst nicht einschlafen, weil in der Wohnung über dir eine mega Party anscheinend stattfindet. Auf jeden Fall hörst du irgendwie dumpfe Bässe, du hörst irgendwie ständig Fußgetrappel. und fragst dich die ganze Zeit, was ist denn da bitte oben los? Es ist doch schon irgendwie Mitternacht, was soll denn das und wie soll ich denn jetzt einschlafen und Herrgott und so weiter. In der Situation wirst du diesen Lärm, der da von oben kommt, wahrscheinlich als sehr, sehr stressig empfinden und nicht nur dich fragen, wie sollst du jetzt eigentlich gut einschlafen, sondern auch wahrscheinlich dich entsprechend ärgern und der Stress wird sich dadurch natürlich nochmal verstärken und. Jetzt stell dir die gleiche Situation aber vor und stell dir vor, dein Nachbar oder deine Nachbarin von oben hat am Tag vorher oder eine Woche vorher einen Zettel in den Hausflur gehangen mit der Information, dass sie also am nächsten Donnerstag 40 wird und deshalb eine kleine Party macht und wahrscheinlich wird es ein bisschen lauter, aber sie möchte sich hier schon mal an der Stelle dafür entschuldigen und wenn es zu laut wird, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, vorbeizukommen, an die Tür zu klopfen und Bescheid zu sagen. Wahrscheinlich wirst du dann abends im Bett liegen und diesen Lärm zwar trotzdem hören und der wird deshalb auch nicht leiser sein, irgendwie jetzt also hinsichtlich der Dezibelgröße, aber du wirst ihn als weniger stressend empfinden. Warum? Weil hier eben genau diese drei Faktoren, Erklärbarkeit, Vorhersehbarkeit, Beeinflussbarkeit, wunderbar mit diesem einzelnen Zettel irgendwie abgearbeitet worden sind. Der Stressor-Lärm war vorhersehbar, es war angekündigt, dass es also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein bisschen lauter wird. Der Stressor ist erklärbar. Nachbarin feiert 40. Geburtstag. Es ist also eine Party und nicht irgendwie irgendwelche Handwerksarbeiten, die jetzt vielleicht unter Umständen noch wochenlang irgendwie andauern. Es ist eine Party, die auf jeden Fall ein Ende haben wird, irgendwann im Laufe der Nacht. Und beeinflussbar. Ich kann, wenn ich möchte, darf ich nach oben gehen? Und da geht's nur um ein Gefühl, ne? Es ist alles sehr, sehr subjektiv. Ich kann, wenn ich möchte, nach oben gehen und sagen, jetzt ist es doch ein bisschen laut, ne? Und damit wird der Lärm schon mal weniger stressend. Und diese drei Faktoren können wir natürlich auch an Führung beziehungsweise an Organisationskultur ranlegen. Das ist dann zum Beispiel der ganze Punkt Transparenz. Wenn mir nicht klar ist, warum bestimmte Projekte jetzt ganz, ganz wichtig sind, warum Dinge abgesagt werden oder entschieden werden, wie sie entschieden werden, dann fehlt mir der ganze Bereich der Erklärbarkeit. Und wenn dann sozusagen eine Aufgabe, ein Projekt, was auch immer, kommt und ich aber die Hälfte davon nicht erklären kann, nicht weil ich irgendwie, weil mir sozusagen die Fachkompetenz oder Methodenkompetenz dazu fehlt, sondern weil mir einfach bestimmte Entscheidungen auf einer anderen Ebene in einem anderen Unternehmensbereich nicht klar sind, wenn es nicht transparent ist, dann erhöht sich einfach auch der entsprechende Druck. Wenn ich nicht vorhersehen kann, wie wird sich die Unternehmensleitung entscheiden? Werden sie diesmal sagen, das ist toll oder nicht? Wird mich mein Chef anbrüllen oder irgendwie in den Arm nehmen und mit mir irgendwie eine Polonaise durch den Raum machen? Wenn ich das alles nicht vorhersehen kann, wenn die Führung absolut willkürlich ist, und das ist leider in vielen Unternehmen der Fall, gerade wenn wir uns in solchen Krisenzeiten befinden wie jetzt, wenn das willkürlich ist, also von mir aus nicht vorhersehbar ist, dann erhöht sich einfach nochmal maximal der Stress. Und wenn ich es auch nicht beeinflussen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie wie so ein kleines Bötchen auf einem tosenden Ozean und bin den Gezeiten und den Stürmen und Gewittern irgendwie komplett ausgeliefert und kann nichts tun, auch dann erhöht sich natürlich der maximale Druck und wirkt sich entsprechend dann auf meine mentale Gesundheit aus. Und auch da ist einfach die große, große Grenze von Zeit und Selbstmanagement. Ich erlebe es leider eben auch immer wieder, dass Klientinnen oder auch Seminarteilnehmer zu mir in die Seminare kommen und glauben, dass sie selber an sich etwas ändern können und dann wird alles besser, dann sind sie entspannter, dann sind sie glücklicher, dann irgendwie können sie besser mit ihren Aufgaben irgendwie zurechtkommen und dann am Ende leider feststellen, es ist eher die Organisation. Das heißt jetzt, das soll jetzt keine Einladung irgendwie dazu sein, zu sagen, ich kann ja eh nichts daran ändern, mein Chef ist schuld und mein Arbeitgeber ist einfach scheiße oder so. Das soll es auch nicht sein. Es ist immer eine Kombination aus beidem, verhaltensbasierte Maßnahmen, verhältnisbasierte Maßnahmen. Aber an den Verhältnissen muss man eben auch etwas ändern. Wenn die Firmenkultur dadurch geprägt ist, dass irgendwie, wenn ich um 17 Uhr Feierabend mache, mich andere Kollegen irgendwie lustig angucken und sagen, na, heute nur halbtags, oder sich gegenseitig irgendwie darin battlen, wer jetzt irgendwie den stressigsten Tag, die krasseste Woche oder was auch immer hatte, wenn das die Kultur ist und wenn Druck von oben nach unten kaskadenartig einfach durchgereicht wird, wenn nicht miteinander gesprochen wird und, du weißt, wovon ich rede, dann nützt mir eben das Ganze, was ich verhaltensbasiert machen kann, relativ wenig. Und dann gilt einfach leider auch immer der Satz, wenn nichts mehr geht, dann geh. Dann muss man vielleicht auch die letzte Konsequenz ziehen und den Arbeitgeber, den Job oder was auch immer wechseln. So, also das sind die Grenzen von Zeitmanagement. Zeitmanagement hilft uns nicht, den aus einem 24-Stunden-Tag einen 48-Stunden-Tag zu machen. Das funktioniert nicht. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Und die zweite große Grenze, wenn die Verhältnisse nicht stimmen, dann kann ich eben als Einzelperson in der Regel auch nur bis zum gewissen Punkt auch etwas ändern. Aber irgendwann komme ich da selber auch an eine Grenze, wo es dann einfach darum geht, dass wir alle gemeinsam die Verhältnisse ändern. Weil eine Organisation ist ja auch kein abstraktes irgendwie Gebilde oder so, sondern eine Organisation, ein Unternehmen ist immer eine Gruppe von Menschen, nichts anderes. Und diese Gruppe von Menschen kann natürlich gemeinsam auch was ändern, zumindest sollte sie dazu in der Lage sein. Es sei denn, es gibt absolutistische Führungsregimes und was auch immer in der Organisation, dann wird es natürlich relativ schwierig. So, also das zu den Grenzen von Zeit und Selbstmanagement. Kommen wir zu den Gründen. Warum macht es eigentlich Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Und auch da würde ich gerne so ein bisschen Erwartungsmanagement letztendlich mit dir betreiben oder beziehungsweise mit dir das machen, was ich auch oft mit Klientinnen und Klienten mache in Seminaren gleich zu Beginn, weil ich weiß, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, sich einfach nochmal zu überlegen, warum tue ich das eigentlich? Was ist das große Why? Warum möchte ich mich damit beschäftigen? Und da auch nochmal vielleicht dir ein bisschen den Kopf zurechtrücken, weil viele Menschen tatsächlich anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil sie von etwas weg wollen, nämlich von zu viel Stress, von zu viel Hektik, von zu viel Unzufriedenheit. Also in der Regel sind wir alle sehr gut in der Lage zu beschreiben, was wir alles nicht mehr wollen. Also das heißt, wir versuchen aus einem nicht guten, optimalen Zustand irgendwie herauszukommen, da irgendwie wegzukommen. Und was mir da natürlich fehlt, weil ein Weg von ist in der Regel nicht so motivierend wie ein Hinzu, was mir da fehlt, ist natürlich, was willst du denn eigentlich? Und was ich auch nicht möchte, wo ich auch immer gleich irgendwie reingrätsche, ist, ich mache das auch nicht für Einzelpersonen oder Organisationen oder Gruppen von Menschen, damit die noch bessere Arbeitstiere werden, und die irgendwie Superhelden in Effizienz und Effektivität werden. Das ist nicht der Grund, warum ich das tue. Das ist auch nicht, sollte auch nicht das Ziel und der Grund sein, warum du dich mit dem Thema beschäftigst. Und deshalb mache ich meistens zu Beginn von Seminaren oder auch von Klientenprozessen eine kleine Übung, und zwar, und die kannst du auch machen, das ist auch, glaube ich, besonders schön, die jetzt mal so zum Jahresauftakt zu machen. Nimm dir mal Zettel und Stift. Du weißt, alle Selbstcoaching-Übungen immer mit Papier und Stift, nicht digital und auch nicht einfach nur im Geiste durchspielen, sondern tatsächlich einen Stift in die Hand nehmen, ein Blatt Papier, vielleicht sogar auch zwei oder drei, und dann geht's los. Schreib mal auf und nimm dir dafür wirklich mal mindestens eine Viertelstunde Zeit. Stell dir am besten irgendwie einen Wecker, also eine Zeitschaltuhr irgendwie, eine Viertelstunde mal nichts anderes tun und schreib mal alles auf, was du gerne tust, was dir Spaß macht, Dinge, die dir Energie bringen, Dinge, bei denen du dich wohlfühlst, Dinge, wo du dich vielleicht danach total super fühlst, alles aufschreiben, was da so kommt. Von Sportarten, Freunde treffen, kochen, backen, andere Hobbys, spazieren gehen, auch Dinge natürlich, die du gerne im Job tust. Also ich gebe gerne Seminare, wenn sie in Präsenz sind und ich im Raum mit anderen Menschen bin und 3 Millionen Post-it-Zettel an Wände kleben darf. ich spiele gern irgendwie neuerdings Klavier, ich lese sehr gerne und so weiter und so weiter. Schreib das alles mal auf, quer durch, das muss nicht irgendwie eine Hierarchie haben oder sonst irgendwie, schreib's alles einfach mal runter, lass die Gedanken streifen. Wenn du merkst, irgendwie du weichst immer wieder irgendwie vom Thema ab oder so, dann lass auch gerne einfach mal den Zettel eine Weile liegen, dass du sozusagen immer mal wieder, wenn dir zwischendurch einfach was einfällt, dass du das dann auf der Liste ergänzt. Ne? Solche Listen sind manchmal auch eher ein Work in Progress, dass die sich sozusagen irgendwie über die Strecke dann irgendwie sich selber ergänzen. Also alles aufschreiben und geh da auch gerne nochmal ein bisschen zurück. Was hast du gerne in der Kindheit gemacht? Was hast du in deinem Studium gemacht? Was hast du vielleicht gemacht irgendwie noch an tollen Dingen, bevor die Kinder kamen? Irgendwie was auch immer. Also alles einfach mal aufschreiben. Und zwar wirklich nicht unter der Fragestellung, was tust du gerade, was dir gut tut, was dir Spaß macht oder so, sondern was hast du insgesamt schon immer in deinem Leben mal gemacht, was toll war. Das können auch so einzelne Sachen sein, die du vielleicht nur ein einziges Mal gemacht hast, aber die ganz, ganz toll war. Schreib alles auf. Das kann was ganz, ganz Kleines sein, wie ich liebe es, morgens alleine, wenn noch alle in der Wohnung sind, meinen Kaffee zu trinken oder eben auch was Großes. Ne? Ich bin mal Fallschirmspringen gewesen oder was auch immer. Ne? Also alles aufschreiben. Und wie gesagt, erstmal ohne Schere im Kopf. Es geht nur um die Frage, was magst du, was liebst du, was bringt dir Energie, was lässt dich einfach dich gut fühlen, was macht dich glücklich, was macht dich zufrieden, was sind tolle Tätigkeiten, Aktivitäten. So, und die schreibst du alle auf und versuchst mal wenigstens ein ganzes A4-Blatt, wenigstens ein A4-Blatt vollzukriegen. Wenn du ein Streber bist und Perfektionismustreiber, darfst du auch gerne versuchen, zwei A4-Blätter vollzukriegen. Aber wie gesagt, es reicht auch mal ein A4-Blatt. Aber auf jeden Fall wirklich viele Dinge, nicht einfach jetzt die fünf schönsten Sachen, ne? Viele, viele, viele Dinge. Und wenn du das eben nicht in einer Viertelstunde schaffst, lass die Sache eine Weile liegen, klebst dir irgendwie einen Badezimmerspiegel oder legst dir irgendwo hin in die Küche oder so, wo du regelmäßig vorbeikommst und dann ergänze und ergänze und ergänze. So, wenn du irgendwann sagst, so jetzt habe ich wirklich eine schöne, schöne Liste, dann schauen wir uns die Liste mal, das ist jetzt Schritt 2, ein bisschen genauer an. Und jetzt markierst du entweder farblich oder mit Buchstaben oder Symbolen mal hinter jeder einzelnen Aktivität, die du aufgeschrieben hast, wie es da gerade um den Ist-Stand bestellt ist. Also, welche Aktivitäten davon machst du täglich? Die kriegen dann einen T oder werden, markerst sie mit einer bestimmten Farbe an. Welche machst du täglich? Welche machst du wöchentlich? Welche machst du monatlich? Welche machst du jährlich oder quartalsweise? Und welche machst du vielleicht auch nie, weil du die eben das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht hast und seitdem nie wieder. So, und das markierst du mal mit einer Farbe, mit Symbolen, mit Buchstaben, was auch immer. Und dann schau mal genau hin. Wie viele von diesen Tätigkeiten machst du tatsächlich täglich, wöchentlich, ne? Weil das sind ja die Sachen, die wir dann also tatsächlich wirklich regelmäßig machen. Welche davon nur monatlich, jährlich oder nie? Bist du damit zufrieden? Ist das das, was dich glücklich macht? Ist das das, was jeden Tag dann ist, ne, zu einem erfüllten Tag macht? Oder ich habe neulich irgendwie in dem einen Buch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch heißt, aber da gab es so eine schöne Formulierung, sorgt dafür, dass jeder Tag irgendwie ein Museumstag wird. Also, dass du sozusagen, wenn du am Ende deines Lebens aus deinem Leben ein Museum machst, dass du zu jedem Tag irgendein schönes Foto, einen schönen Moment hast, den man sich nochmal anschauen kann. Also, bist du damit zufrieden mit dieser Aufteilung an täglichen, wöchentlichen Sachen im Gegensatz zu den Sachen, die du vielleicht nur einmal im Monat machst, nur jährlich machst, nie machst und so weiter. So, das ist dein Ist-Zustand, den schau dir an und dann überleg dir doch mal, wie sollte denn dein Soll-Zustand aussehen? Wie hättest du es denn gerne? Was von den Tätigkeiten, die du vielleicht nur monatlich machst, würdest du gerne wöchentlich machen? Welche von den wöchentlichen Tätigkeiten würdest du gerne täglich machen? Und das auch nochmal farblich oder mit Symbolen in irgendeiner Form markieren. Und das war's dann schon. Das ist dein Warum. Das ist keine Übung, die dich schneller, effizienter oder besser macht. Das ist die Übung, die dir dein Warum erklärt. Das ist der Grund. Und deshalb häng dir diese Liste irgendwo hin, wo du sie jeden Tag anschauen kannst, auf die Innenseite deines Kleiderschranks, also auf die Innentür, ne, dann morgens den Kleiderschrank aufmachen und erstmal auf diese Liste gucken oder an die Wohnungstür oder wo auch immer, dass du wirklich jeden Tag auf diese Liste schaust. Das ist der Grund oder das sind die Gründe, warum du dich mit Zeit- und Selbstmanagement beschäftigen solltest. Nicht um besser und schneller und fehlerfreier zu arbeiten, sondern um ein gutes Leben zu führen. Um die Dinge tun zu können, die du liebst, die du gerne machst, die dir Spaß bringen, die dir Energie bringen. Das ist dein Why. Das ist der Grund, warum du auch diesen Podcast hören solltest, warum du regelmäßig auf der Webseite vorbeischauen solltest und vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen Seminar vielleicht bei mir vorbeischauen solltest, was auch immer. Aber das ist der Grund, nicht die Effizienz und die Effektivität. Du musst nicht irgendwie die Mitarbeiterin des Monats werden. Darum geht's nicht. Es geht darum, ein tolles Leben zu führen und das selbstbestimmt zu führen, Zeit und Energie zu haben, vor allem für die Dinge, die wir gerne tun. Also mach gerne diese Übung, mach deine schöne Liste, lass dir Zeit, nimm dir Zeit dafür. Für Zeit- und Selbstmanagement muss man erstmal eine ganze Menge Zeit und Energie investieren, aber dann kommt irgendwann die große Phase des Erntens. So, Gründe und Grenzen des Zeit- und Selbstmanagements, das wollte ich einmal kurz loswerden. Jetzt sind es schon wieder 50 Minuten. Abonniere, wie gesagt, gerne den Newsletter, damit ich dich immer wieder aktuell informieren kann über neue Instrumente, neue Werkzeuge, vielleicht auch demnächst endlich mal den ersten kleinen Minikurs und auch natürlich neue Artikel, neue Podcast-Folgen und so weiter. Und ich habe gesehen bei Spotify, wenn du diesen Podcast über Spotify hörst, dann gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dort Sterne für einzelne Podcasts zu vergeben. Und da wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar, wenn du mir dort ein paar Sterne hinterlässt und damit natürlich auch dazu beiträgst, dass dieser Podcast in den ein oder anderen Rankings ein bisschen weiter nach oben rutscht und damit auch von noch mehr Menschen gesehen und gehört wird. Also Sternchen da, gerne natürlich auch in der iTunes-App. Auch da freue ich mich immer wieder über Sternchen, über Kommentare, sowohl in den einzelnen Podcasts-App als auch natürlich auf meiner Webseite. Und jetzt genug gequatscht. Hab eine schöne Zeit. Wir hören uns ganz bald wieder, versprochen. Und bis dahin, alles Gute. Deine Thea.